Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Wenn der Cloud-Rapper Trettmann von seiner Jugend in Karl-Marx-Stadt, heute Chemnitz, singt, dann fasst er vermutlich ziemlich repräsentativ zusammen, was die meisten Menschen denken und fühlen, wenn sie nun 30 Jahre nach Ende des Kalten Kriegs vor Plattenbauten stehen. Graue, unpersönliche Hoffnungslosigkeit. Ich spreche nun mit dem Architekten Philipp Meuser, in dessen Domverlag ein Essayband zur Architekturausstellung Flying Panels über Plattenbauten erschienen ist. Und ich kann schon mal verraten, Herr Meuser hat eine weitaus positivere Einstellung zu der Fertigbauweise aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Guten Tag, Herr Meuser.
Herr Unger, guten Tag.
Worin besteht denn Ihrer Ansicht nach der ästhetische Reiz an diesen riesigen, anonymen, grauen Ungetümen der Planwirtschaft?
Wenn Sie mich so fragen, die Ästhetik kann man vielleicht weniger in der Gestalt finden, sondern es ist eher eine politische Ästhetik, die dahinter steht. Es ist der Gedanke, möglichst kurzer Zeit für möglichst viele Menschen bezahlbaren Wohnraum zu erstellen.
So eine politische Ästhetik in einer Ausstellung umzusetzen, stelle ich mir ein bisschen schwierig vor. Was können denn die Besucher des Swedish Center for Architecture and Design dort sinnlich erfahren, was man nicht auch einfach erlebt, wenn man zum Beispiel durch Berlin-Mitte spaziert?
Ja, es ist ja so, wenn Sie gerade durch Berlin-Mitte spazieren, finden Sie ja eben doch an diesen Plattenbauten, sei es nun die P2-Serie oder die WBS-70-Serie, entdecken Sie dann doch immer wieder so kleine Details, wo Sie einfach erkennen können, dass eben die Architekten, die das Ganze eben auch geplant haben, es waren ja eben nicht nur Ingenieure, die das geplant haben, also auch die Architekten hatten einen Gestaltungswillen und dieser Gestaltungswille zeigt sich teilweise auch darin, dass einige Eingänge, einige Fassaden mit Mosaiken oder mit Kacheln belegt sind, die natürlich immer auch eine politische Aussage haben oder hatten. Und das sind so kleine Details, die man dann erkennt. Im Großen und Ganzen muss ich Ihnen natürlich recht geben, dass der Plattenbau, wie wir ihn heute kennen oder wie er heute auch teilweise auch dämonisiert wird, so ganz herbeigezogen ist das nun nicht irgendwie aus dem Nichts, sondern es ist schon auch da natürlich auch ein großes Problem dieser Bauweise, dass sie eben so monotone Städte hervorgebracht hat.
Dann gehen wir nochmal an den Anfang zurück. In den 60ern kam der Plattenbau ja vor allem in sozialistischen Staaten einem modernen Heilsversprechen gleich. Ging das dann mit 1989 verloren?
Der zumindest dieses Ziel, dieses politische Ziel, was die DDR sich selber gestellt hat, 1 Million neue Wohnungen zu schaffen, ist ja so in der Form nicht erreicht worden. Trotzdem muss man aber sagen, es ist also aus dieser politischen Idee, möglichst vielen Menschen eben diesen gleichen Wohnraum, die gleichen Wohnverhältnisse, die gleichen Standards auch zur Verfügung zu stellen, das ist erstmal gescheitert. Das hing aber nicht mit den Architekten zusammen, sondern die Architekten, die haben, ich sage es mal so salopp, die haben gestrampelt und haben wirklich gemacht, was wirklich möglich war. Aber es war dann doch so, dass eben mit zunehmender Zeit, gerade in der DDR, eben eine Materialknappheit eintrat. Viele Fachkräfte sind auch abgewandert, sodass das Know-how nicht mehr da war, dass teilweise eben diese Materialien gar nicht zur Verfügung standen. Dann hat man angefangen zu improvisieren. Man hat improvisiert in der Planung, man hat improvisiert in der Herstellung. Und da ist natürlich dann, das war dann sozusagen dann der Beginn des Endes. Und dort sind dann auch die monotonsten Beispiele dann auch an Plattenbauten auch entstanden.
Sie haben die Monotonie angesprochen. Ich stelle es mir auch vor, dass das ein bisschen was damit zu tun hat, dass Plattenbau ja auch immer bedeutet Standardisierung und strikte Trennung von Planung und Bau. Also so viel Raum für Improvisation stelle ich mir da nicht vor. Und wenn ich das dann übertrage auf so unterschiedliche Länder wie Kuba, Vietnam oder eben die DDR, lief man da nicht schnell Gefahr, die Ästhetikkritik aus dem kapitalistischen Ausland zu bestätigen? Es handle sich hier um Gleichmacherei.
Also der industrielle Wohnungsbau, der bringt natürlich mit sich, dass die Wohnungen standardisiert sind, dass gleichförmige Häuser entstehen, gleichförmige Straßenzüge. Das ist alles sozusagen, das liegt in der Natur der Sache. Es ist auch so, und das ist eben auch ein großes Missverständnis, die konsequentesten Beispiele im Städtebau oder auch in der Architektur, gerade was den Massenwohnungsbau angeht, sind entstanden im 20. Jahrhundert in nichtdemokratischen Gesellschaften. Das sieht man in der ehemaligen DDR, hat das stattgefunden, in der gesamten ehemaligen Sowjetunion sieht man das heute auch noch. Aber interessanterweise, und das ist ja dann der Grund, warum diese Ausstellung eben auch in Stockholm gezeigt wird, auch in Schweden gab es über viele Jahrzehnte ein ganz, ganz großes politisches Programm, wo man gesagt hat, wir müssen eben auch 1 Million Wohnungen schaffen für die Bevölkerung. Und diese 1 Million Wohnungen wurden eben auch überwiegend in industrieller Vorfertigung hergestellt. Und das ist so ein, da kommt man an diesen Punkt, dass man darf eben auch nicht verteufeln, dass jeder, sag ich mal, nicht demokratische Staat eben die meisten Plattenbauten hervorgebracht hat und auf der anderen Seite dann sagt, alles, was industriell vorgefertigt ist, ist nicht demokratisch. Also diesen Rückkehrschluss, das darf man eben nicht machen. Und das ist eben das Besondere, eben, wenn man sich dann eben doch in dieser Geschichte, und das kommt in diesen Essays, in diesem Buch ja eigentlich auch ganz schön zum Vorschein, es sind eben doch immer kluge, kreative Köpfe gewesen, die hinter dieser Idee standen, Wohnraum zu standardisieren. Das war ja nicht zur Gleichmacherei, sondern es war ja vor allen Dingen, war das ja auch gedacht, Bevölkerungsschichten, die eben in, sage ich mal, unhygienischen und unbequemen Wohnverhältnissen waren, dass man die eben sozusagen rausholen konnte und eben natürlich mit dem Glücks- und mit diesem, Zukunftsversprechen dann in neue Wohnungen umgesiedelt hat.
Ein Beispiel, mit dem Sie sich ja besonders beschäftigt haben, auch in dem eben angesprochenen Buch, das war der Plattenbau in der usbekischen Hauptstadt Taschkent, die ja 1966 nach einem Erdbeben wieder aufgebaut wurde. Für alle, die wie ich noch nicht dort waren, was ist das Besondere an dieser Architektur dort?
Das Besondere an Taschkent ist, wenn Sie dort schon landen mit dem Flugzeug und Sie kommen bei Tageslicht an, also Sie sehen natürlich diese Plattenbauten, die überall aus diesen ein- oder zweigeschossigen Lehmbauten, was ja die typische Bauweise dort ist, hervorragen. Und ein Großteil dieser Fassaden, vor allem diese schmalen Stirnfassaden, sind belegt mit farbigen Ornamenten, mit Mosaiken. Und das ist etwas, was man so in der Form eigentlich nirgendwo auf der Welt findet, dass Plattenbauten, also Wohngebäude, industriell vorgefertigte Wohngebäude, so stark dekorativ belegt sind. Das ist eben eine Besonderheit, die ich in Taschkent vorgefunden habe und seitdem eigentlich immer wieder versuche, darüber zu schreiben, darüber zu sprechen, weil es doch so etwas Besonderes ist.
Wie sind Sie denn da überhaupt hingekommen nach Taschkent? Was war Ihr Anliegen?
Ich bin das erste Mal nach Taschkent gekommen in einem ganz anderen Zusammenhang. Ich war auf der Recherche nach einer Recherchereise, die mich zum Aralsee geführt hat. Ich bin der Frage nachgegangen, welche Projekte, welche Ideen es gibt, diesen Aralsee wieder zu füllen. Der ist das größte ökologische Desaster in Zentralasien, dieser austrocknende See. Und ich musste über Taschkent einreisen nach Usbekistan und habe dann eher so mit so einem Augenzwinkern habe ich dann diese ganzen bunten Fassaden entdeckt und habe dann angefangen, als ich wieder in Deutschland zurück war, darüber ein bisschen mehr zu recherchieren. Ich habe kaum etwas gefunden und habe mich dann selber auf die Spurensuche gemacht und bin dabei, das ist eben auch das Interessante, was man vielleicht so mit dem Plattenbau gar nicht so verbindet, bin da auf drei Künstler gestoßen, drei Brüder, die Brüder Jarski, die es wirklich geschafft haben, ab den späten 60er Jahren bis in die 80er, bis in die 90er Jahre ein System aufzubauen, wie sie in der Plattenbaufabrik, wo sie gearbeitet haben, dafür gesorgt haben, dass eben teilweise die Fassaden so farbig mit Ornament und mit Mosaiken belegt wurden.
Wie geht das zusammen, Kunst und standardisierter Bau?
Ja, die Standardisierung im Sozialismus hatte einen ganz, ganz großen Vorteil. 2% der Baukosten mussten für Kunst am Bau ausgegeben werden. Das war eine Vorgabe vom Staat und die musste natürlich erfüllt werden. Und in Taschkent haben die Jarskis so lange hin und her gerechnet, bis sie eben dann nachweisen konnten, dass eben diese Ornamente an den Fassaden eben nicht mehr als 2% der Baukosten ausmacht. Und so kam es eben, dass sie wirklich erst experimentiert haben an Wohnungs- oder an Hauseingängen mit einzelnen Platten. Und dann kam irgendwann mal ein haushohes Motiv dazu. Und wie mir zumindest Nikolai Jarski damals erzählt hatte, war es so, dass sie natürlich dieses Motiv abstimmen mussten mit der Parteileitung, sodass natürlich das erste Mosaik in Taschkent an so einem Plattenbau sehr figürlich ist, es sehr politisch, es sind folkloristisch, also usbekische Künstler und Musiker sind dort abgebildet, es ist eine sozialistische Familie abgebildet und in späteren Mosaiken, das ist auch sehr interessant, sieht man natürlich dann auch die ganze sozialistische, sowjetische Propaganda, also die Kosmonautik spielt eine Rolle, Militärtechnik spielt eine Rolle, bis hin zu den Olympischen Spielen.
Würden Sie sagen, dieser künstlerische Anteil im Taschkenter Plattenbau, das ist etwas, wovon die Architektur von morgen auch noch lernen könnte?
Von der Technik her würde ich sagen, das ist etwas, was man auch durchaus auch heute zur Anwendung bringen könnte, von den Motiven natürlich nicht. Also es ist immer ein staatlich verordnetes Kunstprogramm gewesen. Also die Motive, die Inhalte wurden vom Staat vorgegeben oder wurden so gestaltet von den Künstlern, dass sie eben vom Staat genehmigt wurden. Ich glaube, daran sollte man sich nicht orientieren. Aber woran man sich durchaus orientieren kann, ist, dass man 2% der Bausumme auch heute eben nicht nur bei öffentlichen Bauten, wie das heute ja auch noch der Fall ist, sondern eben auch bei Wohnbauten oder bei normalen Profanbauten auch einfach durchsetzt. Dass man in der heutigen Zeit wird so viel reglementiert, die Energieeinsparverordnung und Barrierefreiheit und all diese ganzen Geschichten, alles gibt es Verordnungen für, alles Brandschutz, alles, das muss sozusagen umgesetzt werden. Und ich glaube, da könnte man vielleicht auch ein bisschen noch auf die Gestaltung und auf die Ästhetik achten.
Nun hat ja die Herstellung von Beton eine eher schlechte Klimabilanz. Sie haben eben schon gesagt, es wird viel reglementiert. Haben solche Umweltüberlegungen auch zur Folge, dass der Plattenbau eigentlich keine Zukunft mehr hat?
Ja, jetzt müssen wir vielleicht ganz kurz noch einen Exkurs machen ins Bauingenieurwesen. Der Plattenbau.
Aber ganz kurz.
Ganz kurz. Wirklich, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, der Plattenbau als Betonplatte, ich glaube, da muss es einfach in Zukunft eine Alternative geben. Und diese Alternativen gibt es ja bereits. Also es ist ja doch auch auffällig, in den vergangenen Jahren ist der urbane Holzbau groß im Kommen. Also und der Holzbau ist auch eine Vorfertigung, eine Standardisierung. Das wird auch in der Fabrik hergestellt und dann auf dem Bauplatz oder auf der Baustelle in Anführungszeichen nur noch montiert. Ich glaube, es gibt viele Alternativen, wo man eben mit Materialien auch arbeiten kann. Und das ist eben noch ein wichtiger Hinweis, dass der Plattenbau an sich ist ja erstmal jetzt mal politisch unschuldig und industrielle Vorfertigung muss nicht immer nur heißen, dass das Beton ist. Also man kann das auch mit anderen Materialien auch ersetzen. Gleichwohl muss man natürlich auch darauf hinweisen, dass ein Bauen komplett ohne Beton kaum möglich sein wird.
Dennoch, der Plattenbau inspiriert. Hip-Hopper, Fotografen, Filmemacher, die beschäftigen sich vermehrt immer wieder mit der Platte. Ist das nur eine Retro-Nostalgie oder glauben Sie, es wird auch ein Comeback in der Architektur geben, beispielsweise in Holzvorfertigung?
Die Vorfertigung hat ja einen gewissen Vorteil. Sie haben immer wieder gleiche Elemente oder wiederkehrende Elemente. Und das bringt natürlich, wenn ich mir das jetzt vorstelle, für irgendwelche Musikclips oder für sonstige Inszenierungen, haben Sie natürlich, je mehr Abstand Sie haben zu einem solchen Gebäude, umso mehr verkleinert sich ja das einzelne Bauelement und das wird dann insgesamt zu einer großen, einem schönen Muster, so wie das, was ich im Textilbereich immer finde oder in irgendwelchen grafischen Darstellungen. Also der Plattenbau an sich wird mit Abstand, also mit räumlichem Abstand, kriegt er etwas Ornamentales. Und das ist natürlich für Kunstschaffende immer ein super Hintergrund, weil er so neutral ist.
Der Plattenbau, neu und vor allen Dingen ästhetisch betrachtet, zusammen mit dem Architekten Philipp Meuser. Herr Meuser, vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön, Herr Unger.